2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Sonntag, der 3. Dezember 2023, ja, heute gut 5,5 Stunden vor 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört mich heute 2 Tage nach dem 2:2 Unentschieden im Heimderby gegen den HSV. Hier einmal die Tore in ihrer Reihenfolge, das 1:0 für St. Pauli durch Jackson Irvine in der 15. Minute, das 2:0 durch Heuer Fernandes als Eigentor für den FC St. Pauli, aber als Tor. 2:0, dann in der zweiten Halbzeit verkürzt Glatzel in der 58. auf 1:2 und Ferrei in der 60. auf 2:2 und das ist dann auch der Endstand. Ich darf heute wieder Christian und Marco begrüßen. Moin, ihr beiden.
Moin. Ja, moin, moin.
Schön, dass ihr da seid. Wie geht's euch denn heute?
Es war ein langes, anstrengendes Wochenende für mich, aber ich bin langsam wieder sprachbereit und fit und generell geht's mir gut. Vielen Dank.
Ich bin sehr entspannt. War ein ruhiger Samstag gestern nach einem aufregenden Freitag, von daher alles ganz entspannter. Erster Advent heute.
Sehr gut, so soll's sein. Gucken wir doch mal auf das Spiel vor dem Spiel sozusagen. Anreisesituation, was wir wissen, es gab einen Fanmarsch von beiden Lagern, HSV 14.30 Uhr, Fischmarkt, St. Pauli, Schanze, Susannenstraße 15 Uhr, das ist nach meinen Informationen auch alles relativ glatt gelaufen. Christian, ich glaube, du warst nicht dabei beim Fanmarsch, ne?
Nee, ich bin später dazugestoßen, aber beim Start direkt war ich nicht dabei, wurde natürlich ausgiebig unterrichtet mit Videos und Bildern, aber ich bin nicht mitgelaufen am Anfang, erst später.
Okay, ich glaube, da gibt's auch gar nicht viel zu sagen und das ist eigentlich auch das Schöne an der Folge heute, finde ich, nach den Sachen gegen Hannover und so weiter, dass einfach nichts passiert ist und das, obwohl es so hochgejazzt worden ist die ganze Woche medial und kennt man ja alles, ist es doch angenehm ruhig geblieben, würde ich sagen. Oder hast du was anderes gehört, Christian?
Nee, genau so habe ich es auch gehört und auch empfunden. Fanmarsch, ich glaube, auf beiden Seiten, natürlich mit Pyro, Sprechchören, Banner etc., begleitet von sehr viel Polizei, inklusive Hubschrauber, aber alles friedlich, keine Ausschreitung, keine Konfrontation beider Seiten, also lief alles echt glatt und gut.
Okay, dann ja, kommen wir doch direkt mal so zur Stadionsituation, da haben wir ja nun auch drüber gesprochen im VDS, da gab es ja so ein paar Sachen, die der Verein, der FC St. Pauli quasi ändern wollte, nachbessern wollte. Wie hast du denn dieses Mal die Einlasssituation empfunden, Christian?
Sehr angenehm und gut. Ich habe der Fanmarsch traf ungefähr 4:15 am Stadion ein. Die Polizei hat vorne an der Straße schon eine Barriere aufgestellt, dass nicht alle direkt zum Eingangsbereich hoch konnten und haben dann immer so ungefähr 250, 300 Leute zeitgleich hochgelassen, wenn sich's oben wieder entspannt hat. Das heißt, es kam gar nicht zu großen Drängeleien oder Stress oben an den Ticketscannern. Das fand ich schon mal sehr gut. Relativ deeskalierend auch die Ansprachen der Polizei auf der Feldstraße, trotz Wasserwerfer und starker Präsenz. Und als ich dann so gegen 17 Uhr dann Richtung Eingang ging, waren auch alle schon drin, die vom Marsch kamen. Und weder eine Schlange noch Stress noch irgendwas. Wie gesagt, Polizei unterrichtete regelmäßig über das Vorgehen und löste dann aber auch schon gegen 17 Uhr, 17:10 vorne die Schranke schon wieder auf. Also insofern kann man sich denken, dadurch, dass es so früh losging, dass es dann wirklich die letzte Stunde vor Anpfiff super easy war. Fand ich richtig angenehm.
Ja, angenehme Ansprachen der Polizei. Vielleicht ist das ja doch auch ein bisschen die Wirkung der Fanhilfen der Vereine, die ja dann auch jetzt relativ öffentlichkeitswirksam dann auch agieren und dass man auch mitbekommt. Vielleicht hilft das ja tatsächlich ein bisschen.
Ja, denke ich auch. Natürlich während des Marsches, der wurde auch gestoppt zwischendurch wegen Pyrotechnik. Die Ansagen müssen natürlich gemacht werden. Aber dann vor dem Stadion, sie haben aufgeklärt über Lautsprecher, wie sie vorgehen, dass sie 250 Leute reinlassen, dass gleich wieder aufgemacht wird, dass oben kein Stress ist. Das beruhigte die Lage dann schon. Also fand ich gut.
Okay, alles klar. Ja, schön, dass das so reibungslos dann für dich oder für alle dann irgendwie da gelaufen ist. Ja, kommen wir ins Spiel. Ich bin auch natürlich extra früher rein, weil so eine Atmosphäre will man ja auch irgendwie aufsaugen oder will ich aufsaugen. Da war schon ordentlich was los, so kurioseitig. Also vielleicht erstmal zu euch. Ihr hattet ja eine Kurio so mit dem großen Hamburg-Schriftzug und ja, in schwarz, blau-weiß gekleidet quasi euren Heimbereich. Genau. Ja, und bei uns konntest du natürlich sehr viel besser auch nochmal sehen, Christian, weil du genau gegenüber warst. Also ein großes Schiff, ein Piratenschiff mit einem, ja, wie soll ich sagen, Kapitän und unten Bullaugen ausgeschnitten, wo dann halt, ja, du würdest sagen, Pyro für sechs Silvester, ne?
Genau, so sah es aus. Ja, aber genau. Sehr gut gemacht mit den Bullaugen und dann das da drin, die roten Blinker und die Bengalos. Passte gut.
Fand ich auch super. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Das Ganze dann mit einem Spruch untermalt, voran FC St. Pauli, niemand zwingt dich in die Knie. Genau, hat mich so ein bisschen dran erinnert. Ich glaube, 2001 war das, wo wir mal bei euch 3-4 verloren haben. Da hatten wir dieses, der FC St. Pauli gibt sich die Ehre, Herrscher Hamburgs und der Sieben Meere. Könnte man fast so ein bisschen als Fortsetzung sehen. Das war ja auch so ein riesiges Schiff. Ja, vielleicht nochmal, das war ja auch nochmal so ein Teil des Ganzen, der Diskussion, Fangnetz. Also das, weiß nicht, wie du es empfunden hast, Christian, das war innerhalb des FC St. Pauli in der Fanszene von der Nordkurve große Diskussionen ausgelöst, weil dieses neue Netz tatsächlich auch komplett einmal rübergeht über die Nordkurve und auch den Heimbereich betrifft. Und die haben sich halt beschwert, dass sie da nicht gut durchgucken können. Wie hast denn du das empfunden?
Also vom Durchguckfaktor her, meinst du?
Ja, würde also, ich mal sagen, genau.
Ich stand relativ weit oben im Block. Wenn wir jetzt von der Sicht sprechen, war das im Ganzen natürlich alles nicht einfach, was Rauch, Fahnen, Schneefall und Netz angeht. Also
ja, stimmt, klar.
Sehr schwierig, wirklich sehr schwierig. Ich habe einfach viele Szenen auch gar nicht gesehen. War aber auch nicht schlimm. Also das passte schon. Aber das Netz selber habe ich wahrgenommen, aber jetzt nicht so als störend, weil ich kenne es auch aus anderen Stadien. Fand ich jetzt nicht schlimm. Wenn man es natürlich nie vor der Nase hatte, dann ist es sicherlich ungewohnt, aber schlimm war es nicht.
Da bin ich mal gespannt. Also es löst auf jeden Fall oder hat eine Diskussion ausgelöst und da sind sehr viele unzufrieden bei uns im Heimbereich in der Nordkurve. Nochmal als Erklärung hat der Verein gesagt, also die haben ja das war ja angekündigt quasi, dieses neue Netz und dafür haben sie halt das Tornetz abgebaut. Sonst hätte es halt sogar in der Mitte zwei Netze gegeben und noch schwieriger durchzugucken. Also das hat das ersetzt. Genau, und dann haben wir halt die Situation, deswegen war das Spiel, war zwar ausverkauft, klar, aber weniger Kapazität. Wir hatten halt einen ganz guten Pufferblock und ich glaube, das alles insgesamt hat auch ganz gut, glaube ich, da die Spielsicherheit hergestellt, würde ich sagen.
Ja, das denke ich auch. Das half auf jeden Fall. Ja, bei uns im Block war ja auch generell durchgehend Pyro und es flog aber auch wenig Richtung Spielfeld und auf den Platz, was das lag noch nicht am Netz, aber wenn man da
sich
halbwegs vernünftig verhält, dann ist es natürlich auch eine Diskussion von eurer Seite, die dann auch geführt werden kann, weil warum dann so ein Netz, ne? Aber
das, naja, gut, aber wir hatten nun mal ja diese Vorfälle Schalke, Hannover und ein Verein aus Mecklenburg-Vorpommern. Insofern, also da ist ja quasi der Ruf da gewesen, der Leute auch, die angrenzend auf der Haupttribüne sind oder Nordkurve, dass die mehr Sicherheit brauchen, was ich auch völlig nachvollziehen kann.
Ja, ist auch richtig.
Habt ihr mal Zusammenfassungen auf einem Bezahlsender gesehen vom Spiel zufälligerweise oder woanders? Also Marco hat's ja gesehen. Ist dir was aufgefallen im Stadion, Marco?
Also jetzt von sicherheitsmäßigen oder allgemein meinst du jetzt?
Von einer Sichtstörung.
Ach so, nö, tatsächlich nicht. Also ich habe natürlich die ganze Zeit Lametta vor der Nase gehabt, wenn du das
machst. Genau, das wollte ich anspielen. Ja, das okay. Lustige war, ich habe dann halt immer nach rechts geguckt, also das ist ja auf der Gegengerade, dachte so, das ist aber nicht schon immer da gewesen, oder? Das muss sichtstörend sein, weil die Kamera ja genau in der Mitte ist. Und jetzt ist es ja auch ein größeres Thema geworden.
Im Stadion gesehen, ach so, also man hatte so vom Fernseher so den Eindruck, so das hängt jetzt, da hängen so ein paar Friemel ausgerechnet genau vor der Kamera, aber dass dann so deutlich war, dass man das auch im Stadion als vermutlich störend gesehen hat, ist ja erstaunlich, ja.
Die Kamera ist ja viel weiter weg von diesem Teil und das war schon richtig lang und groß tatsächlich.
Ach so, halt okay. So. Das sah wirklich genau so aus, als ob da die knapp über der Kamera so ein paar Friemel hängen, wobei sie dann auch gesagt haben, dass das nicht so einfach ist, das wegzukriegen. Also war schon klar, dass das ein bisschen dramatisch ist. Ich gehe
davon aus, dass da irgendwie jetzt die Tage mal Fassadenkletterinnen vorbeischauen werden, um das zu entfernen. Ich glaube, anders geht es auch gar nicht. Ja. Okay, alles klar. Ding Dong, Werbung. Ja, kalt ist es geworden. Auch im Stadion beim Derby war es ganz schön schattig am Freitag. Aber unser lieber Partner, die Kervida Kreativbrauerei, hat für diese Temperaturen genau die passenden Biere für euch. Und zwar kommen zum Herbst-Winter regelmäßig jedes Jahr immer wieder holzfass gelagerte Stouts auf den Markt, die ein wohlig warmes Geschmackserlebnis mit ganz vielen Facetten bieten. Aktuell neu ist das Côte d'Amour Barrel Aged Imperial Stout und das South Islay 2023 Lafroig Barrel Aged Imperial Stout. Mit dem Côte d'Amour war zum ersten Mal Frankreich das Ziel des Kervida Barrel Aging Programms und dafür durfte das Imperial Stout für 6 Monate in französischen Whiskyfässern heranreifen. Bei dem South Islay verhält es sich ähnlich. Hier hat das Stout einen Feinschliff in Lafroig-Fässern erhalten. Whisky-Fans werden das ganz sicherlich lieben. Diese Biere laden zum Genießen und langsam Trinken ein und das solltet ihr auch tun, denn der Alkoholgehalt liegt in der Regel bei 10-12% Volumenalkohol. Alle spannenden Biere von Kervida mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf kervida.bier. Bier in der englischen Schreibweise und bitte denkt stets daran, Bier mit und ohne Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbung, Ende. Dann würde ich sagen, kommen wir ins Sportliche rein. Da gibt's bei euch tatsächlich so, wir hatten ja drüber gesprochen, wie ihr spielen könntet, auch wegen der Sperre für Jatta und so weiter. Und irgendwie in der Aufstellung von Walter lässt sich von euch beiden Aussagen finden, finde ich. Marco, du vielleicht mal. Also es gab 3 Wechsel bei euch.
Genau, richtig. Also Königsdörfer hat ja für Jatta gespielt. Das war das, was man auch erwartet hat. Dann hatten wir aber auch drüber gesprochen, dass man überlegen könnte, Poreba mit ins Spiel zu bringen, um das Mittelfeld ein bisschen defensiv stärker zu machen. Auch das ist passiert. Allerdings dann für Dompe, das war halt das, was ein bisschen überraschend war. Und Ferrei hat ja zunächst auf dem linken Flügel dann gespielt. Darüber hatten wir auch gesprochen, dass das zumindest eine Möglichkeit wäre. Das war dann tatsächlich der Fall. Und natürlich die Hereinnahme von Van der Bremt für Mikkel Bronsi. Also es hat gereicht bei ihm, dass er dann tatsächlich starten konnte.
Hat ja auch ein starkes Spiel direkt gemacht, kann man schon so sagen.
Eigentlich, richtig, ne? Also die Präsenz brauchte man, das hatten wir auch vorher gesagt. Und das hat sich dann tatsächlich auch ausgezahlt, das stimmt.
Ja, und vielleicht die Personalie, über die wir ja auch gesprochen haben, die jetzt keine Änderung war, aber Ambrosius hat wieder auch von Anfang an gespielt. Ne?
Ja, genau, richtig. Das hat das Fanherz dann sicherlich leuchten lassen. Das hätte man auch nicht verstanden, wenn es nicht so gekommen wäre. Also demzufolge hat er gespielt und auch hat auch das gezeigt, was man von ihm erwartet.
Genau. Und mit der Hereinnahme von Poreba im zentralen Mittelfeld seid ihr halt auch sehr viel defensiver geworden, weil dann Ferrei halt auf links gegangen ist und die Dompe-Rolle eingenommen hat, der dann erstmal noch nicht gespielt hat.
Genau.
Genau. Bei uns gab es eine Änderung. Metcalf ist reingerutscht für Afolayan. Ja, das ist so der eine Wechsel. Da kann ich jetzt nur mutmaßen, aber ich glaube halt, das war auch für die defensive Grundordnung vielleicht ein Punkt, warum halt Metcalf gespielt hat. Wie gesagt, Metcalf würde wahrscheinlich in 80% bei einer Zweitligisten immer Stamm spielen. Wir haben da halt eine Luxussituation und muss sagen, hat nicht das beste Spiel gemacht, aber man weiß auch nicht, wie es andersherum gewesen wäre, wenn Afolayan von Anfang an gespielt hätte.
Ja, so. Tatsächlich hat Hürzeler das ja auch so begründet, wie du sagst, dass es eher eine Entscheidung für Metcalf war und nicht so eine einfache Entscheidung, genau.
Erste Halbzeit, vielleicht nochmal so Wettersituation. Also ich weiß nicht, ich habe davor die beiden Tage mal den Forecast, den Wetterbericht geguckt, so. Da war nichts von Schnee angesagt. Und dafür kam der irgendwie ganz schön doll dann irgendwie vorbei am Freitagabend. Also erste Halbzeit noch so. Geht so, da konnte auch die Rasenheizung noch gegen anschmelzen sozusagen. Zweite Halbzeit dann schon nicht mehr. Aber bleiben wir erstmal bei der ersten Halbzeit. Also schon widrige Wetterbedingungen dann auch. Kennt man gar nicht mehr so unbedingt.
Nee, und die Schneeschieber kamen dann ja auch zum Einsatz. Das musste auch sein, ne? Auf den Linien.
Auf den Linien, genau.
Und pünktlich dann wirklich zum Start. Ne? Wir sind alle noch gut trocken und halbwegs warm reingekommen. Und dann ging es los mit dem Schnee.
Direkt zum Start, ja.
Ja, war nicht ohne. Aber ich glaube, wenn man vielleicht jetzt drüber spricht, wie die Mannschaften damit klarkamen, den Fans war es sicherlich egal, bis auf die Sicht. Weil wenn der Ball hinten, der dann ja auch später orange wurde, der Ball hinten auf der anderen Seite war, da musste man schon ein bisschen blinzeln, um alles zu erkennen. Aber die Spieler haben das, glaube ich, ganz gut angenommen. Also,
ja, also wie du vorhin sagtest, so diese Mischung aus Pyro, Rauch, Schnee, das war schon Ja, man hat schon klarere Sichten am Millern-Tor gehabt, würde ich sagen. Ja, kommen wir doch gleich mal aus unserer Sicht zum ersten Highlight, das 1:0 in der 15. Minute durch Jackson Irvine. Da gibt's, das wissen wir alle natürlich jetzt so nachhinein halt, Diskussionen drüber, weil es ein Foul auch, was da sozusagen nebenbei hätte abgepfiffen werden sollen. Aber vielleicht mal du, Christian, wie hast du das Tor wahrgenommen? Kam dir das zu früh, zu spät? Warst du enttäuscht? Klar, du warst enttäuscht, aber ja.
Ja, man ist natürlich, man ist noch nicht so ganz da gefühlt, ne? Nimmt die Stimmung noch voll mit, ist da gerade voll dabei und dann fällt das Tor. War erstmal noch nicht so schlimm, das zweite war dann schlimmer, aber natürlich wurde dann auch gleich gesagt, dass da war vielleicht ein Foul, aber das konntest du dann im Stadion natürlich gar nicht so genau beurteilen. Die Diskussion hinterher auf sämtlichen Kanälen war natürlich viel lauter. Und dass das so klar war, wusste ich zu dem Zeitpunkt natürlich auch nicht. Aber ein Tor dann so früh ohne und eigentlich gut im Spiel gewesen zu sein, also ich fand es nicht schlecht. Hätte ja auch anders ausgehen können. Ich fand, der HSV hat eigentlich ganz gut angefangen. Ja, war ungünstiger Zeitpunkt. Aber es ist ja immer für ein Gegentor.
Ja, also ich muss erstmal sagen, alleine das Tor war halt wunderschön, weil es halt eine Direktabnahme war von Irvine und zu einem frühen Zeitpunkt, das war gut. Und vielleicht nochmal zum Foul da gegen Meffert. Also kann man natürlich drüber reden. Dann würde ich aber natürlich auch gerne über das Foul gegen Smith in der 89. sprechen. Und ich glaube, da haben wir eine Situation, was sich beides aufhebt, weil das habe ich halt auch eher einen Elfmeter gesehen nochmal in der 89. Ich weiß nicht, Marco, du mit ganz vielen Zeitlupen ausgestattet am Fernsehgerät. Wie war es denn für dich?
Also in der Realgeschwindigkeit ist mir nur aufgefallen, dass es vorher auch schon so eine Ecke gab, wo auch schon eine ähnliche Variante gespielt wurde und dass der HSV da jetzt nicht großartig drauf reagiert hat und dass das dann natürlich gut gemacht war. Dann hat man die Zeitlupen gesehen und sieht natürlich, dass da typisches Gerangel ist und sieht auch, dass die Attacke auf Meffert ein bisschen könnte auch am Hals gewesen sein, dass man jetzt sagen könnte, oh, wenn er ihn da wirklich getroffen hat, ist es jetzt auch nicht verwunderlich, dass er dann ein bisschen zusammenbricht, aber gibt's für und wieder. Wenn man es in der Realgeschwindigkeit nicht pfeift, ist es meiner Meinung nach dann auch kein unbedingter Fall für einen Videobeweis, ja. Weil man gibt's zwei Meinungen zu. Ich glaube, wenn er das sofort abpfeift, sagt keiner was, aber wenn er es laufen lässt und gesehen hat, dann ist das sicherlich noch im Rahmen. Er hat ja auch so eine Linie gefahren, dass man da jetzt nicht unbedingt alles abpfeifen musste und von daher war es natürlich ärgerlich. Wenn man es mit HSV-Brille sieht, sagt man natürlich, ach verdammt, warum pfeift er das nicht? Aber es war jetzt nicht, also auf keinen Fall ein Muss und von daher ist das denn so, muss man dann so hinnehmen, also kein Drama.
Sehe ich auch so, also könnte man abpfeifen oder auch nicht. In dem Fall ist es halt nicht abgepfiffen worden, ja.
Ja, ärgerlich, aber natürlich auch viel schlimmer, dass die Abwehr da nicht, man kennt das ja, wie es läuft, das ist eine HSV-Schwäche, die ist eben so, wenn die davon aus dem Rückraum kommen, dass da nicht anders gedeckt wird, aber das ist wieder ein anderes Thema.
Okay, gut. Ja, ich meine, wir fanden uns schon sehr dominant in der ersten Halbzeit. Das spiegelt sich dann auch nochmal. Wir hatten nochmal ein Tor, was abgepfiffen worden ist in der 20. Von Eggestein. War für mich aber auch klar, dass abgepfiffen. Da habe ich auch, kann man auch nichts zu sagen, finde ich. Ja, viel schlimmer aus eurer Sicht, muss man das natürlich sagen, wird es dann in der 27. Minute. Vielleicht du mal, Marco, weil du es dann ja auch so in der Nahaufnahme wahrgenommen hast, diese Aktion und das Eigentor von Heuer Fernandes.
Ja, das war natürlich, also wie du richtig sagst, war das dann schon eine Druckphase von St. Pauli vorher auch schon, also zum 1-0, das 1-0 ist auch schon in eine Druckphase gefallen. Am Anfang hat der HSV ganz gut angefangen, aber dann hatte man schon tatsächlich schon den Eindruck, oh, das könnte gleich nachgelegt werden. Und dann typische Situation, Hauptsache kurz rausspielen, selbst wenn die gegnerischen Stürmer schon sehr aufs Pressing drängen. Und dann natürlich unsägliche Situation, Eigentor des Jahres wird heute sicherlich auch zum Kacktor noch nicht gewählt werden, aber kommt bei Zeigler
auf jeden Fall
genau richtig. Also ist ja, wenn nicht das, was dann und das dann auch noch auf dem Niveau. War natürlich bittere Situation, kurz gespielt, so sollen sie es machen. Denn Ramos Rückpass natürlich dramatisch. Heuer Fernandes kann in dem Moment natürlich auch nicht realisieren, dass der Ball wahrscheinlich sogar vorbeigeht, will ihn schnell klären und dann springt er natürlich noch komisch auf. Ist natürlich bei dem Boden auch kein Wunder. Auch das ist natürlich auch ein Ding, dass man vielleicht dann bei solchen Witterungsverhältnissen vielleicht auch sein Spiel ein bisschen anpassen sollte. Und dass er den natürlich so sensationell mit dem Außenriss trifft, das ist eine Qualität. Das muss man erstmal hinbekommen, unter die Latte genagelt. Das war natürlich Schockstarre bei uns, total entgeisterte Gesichtszüge, wie das passieren kann. Natürlich passiert sowas dann auch im Derby, völlig klar. Dann zu einem Zeitpunkt, wo man eh aufpassen muss, dass man nicht unter die Räder gerät. Also da hat alles zusammengepasst. Sensationelle Szene. Im Nachhinein können wir natürlich einigermaßen drüber lachen, aber war natürlich Wahnsinn in dem Moment.
Ja, also man kann ja auch sehen, wie der Ball dann halt nochmal ganz unnatürlich abspringt. Und genau. Das ist natürlich aufgrund der Wetterverhältnisse und dem Schnee halt geschuldet. Und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, wir sind ja im Sommer zum Pitch of the Year gewählt worden. Oh. Also mit besten Rasen.
Glückwunsch.
Und unser Greenkeeper-Team ist ja auch also nach Wolfsburg gegangen, halt, weil die so gut sind. Ich weiß nicht, ob die abgeworben worden sind oder wie das eigentlich genau funktioniert. Also wir sind Pitch of the Year und dann passiert aber trotzdem sowas, wenn du im Dezember in Hamburg Fußball spielst. Das kann dann durchaus sein, natürlich. Ne? Die erste Halbzeit war natürlich für mich auch ein einziger Rausch, eigentlich sozusagen, auch im Support und so weiter. Und wir waren weit weg davon zu sagen, das ist hier nicht zu gewinnen heute Abend, sondern eher so, das ist hier so ein Selbstläufer. Das ist vielleicht auch ein bisschen das Problem dann auch gewesen, weil wir hätten sicherlich den Sack zumachen können. Also Hützler sprach von, wir hätten das killen müssen. Und ich glaube, mit dem 3-0 wäre es auch gekillt gewesen. Aber ja, so gehen wir nur mit dem 2-0 in die Halbzeit. Das hatten wir ja auch schon in Rostock, wo wir einfach so dominant waren. Nicht so dominant wie, oder andersrum, wir waren dort dominanter als jetzt beim Derby, klar. Da hätten wir aber auch viel früher das den Sack zumachen müssen und nicht so lange zittern müssen. Ne? Und eure zweite Halbzeit, also dann gab es ja diesen Wechsel, also da gab es auch diverse Umstellungen halt, die Walter vorgenommen hat. Da kann man gerne nochmal bei Tim den Taktikbericht lesen. Und vielleicht da die größte Geschichte war, dass dann doch Dompe reingekommen ist und Poreba raus, der ja diesen Halt im defensiven Mittelfeld geben sollte, und Ferrei ist dann in die zentrale Mitte gerückt, ne?
Genau, richtig. Das hat sich dann ja beim 2-2 insbesondere ausgezahlt. Auch so ist der HSV besser ins Spiel gekommen. Ich teile jetzt nicht diese Aussagen so von wegen, erste Halbzeit gehörte St. Pauli, zweite Halbzeit gehörte HSV. Das ist meiner Meinung nach weit übertrieben. St. Pauli ist eigentlich auch einigermaßen vernünftig in die zweite Halbzeit gekommen, aber der HSV hat dann halt auch seine Qualitäten rausgeholt, auch dann doch zum richtigen Zeitpunkt die Tore zu machen. Und von daher, dann war es einigermaßen ausgeglichen, und darauf werden wir auch gleich bestimmt noch zu sprechen kommen. Dann wurde der Boden ja auch immer schlechter, was dann tatsächlich ausgerechnet diesmal eher dem HSV entgegenkam, dass nicht mehr diese ganz gefährlichen, schnellen Angriffe auf das Tor zurollen konnten. Und von daher ist das dann einigermaßen gut gelaufen, und natürlich Umstellungen hatten sich auf jeden Fall ausgezahlt, keine Frage.
Ja, also man muss natürlich sagen, die beiden Tore, die er macht, sind auch sehr schön rausgespielt. So, also das war schon richtig, das war halt zwei gute Angriffe. Also da die Flanke von Van der Bremt rein, und das ist natürlich auch die Qualität von Glatzel, dort genau vor dem Tor dann das lange Bein reinzuhalten. Da muss ich aber auch sagen, hat Wahl ein bisschen schlecht ausgesehen, finde ich, weil er so aus dem Rücken kommt, Glatzel, und das Tor macht. Ein bisschen ärgerlich, hätte man es vielleicht besser verteidigen können.
Ja, das ist aber ja genau die Qualität von Glatzel.
Ja, ja, meine ich auch.
Also umso erschreckender, dass das so selten passiert. Ne? Das ist eben genau das, was abzustellen gilt und was aber nicht passiert anscheinend. Es waren eigentlich zwei Chancen, und das ist die Qualität, von der du sprichst. Dann machen wir halt die Tore. Aber da kommt ja sonst nichts, und so ein Mann wie Glatzel, den musst du ja komplett fordern. Der holt sich die Bälle selber ab in der eigenen Hälfte, um dann vorne Druck zu machen. Das schlaucht und ist ja nicht der Sinn der Übung. Aber gut, und ich meine, ich will nicht meckern, weil nach dem 2-0 für euch ist man gedanklich schon bei einer Klatsche. Und dass sich das dann noch so wendet, ist natürlich grandios.
Ja, genau. Auch das zweite Tor, das war ja ein Doppelschlag innerhalb von drei Minuten. Das war, muss man echt sagen, ein richtig gutes Tor halt von Ferrei. Auch, also wie er den Ball kriegt, sich dreht und dann den macht. Das war schon sehr herausragend und zeigt seine große Qualität, finde ich auch.
Auf jeden Fall. Also das war wirklich sehr gut gemacht, und von daher hat er sich dann das tatsächlich ausgezahlt. Und und dann ging es ja auch weiter, und zum Glück, wir haben natürlich alle die Befürchtung gehabt, dass der HSV jetzt versucht oder nicht aus Kiel gelernt hat, aber tatsächlich dann hat man doch gemerkt, dass man jetzt nicht mit aller Macht auf 3-2 spielen muss, dass man es natürlich gerne mitnimmt, wenn es kommt, aber nicht alle Schleusen zu öffnen. Das sieht man dann ja auch am Wechsel kurz vor Schluss nochmal, dass dann Dompe tatsächlich auch wieder rausgegangen ist. Also von daher hat funktioniert und den Punkt hat man dann gern mitgenommen nach dem Spielverlauf.
Ja,
ne?
Da war Walter ja auch sehr offen und ehrlich in der PK und sagte, das war einfach nur, um Zeit rauszunehmen auch. Genau, also kann man ja auch verstehen. Also das, mir hat das natürlich den Stecker gezogen, erstmal für eine kurze Weile, dieser sozusagen Doppelschlag, weil ich damit null gerechnet habe. Fand aber dann trotzdem auch, dass wir, also es gab Zeiten, dann brichst du da unter der Last ein, wenn du dann so ein 2-2 innerhalb von 3 Minuten bekommst. Aber das haben wir dann trotzdem weiter gut gemacht. Und was ich wirklich, also das ist ja eine Zeit, in der man als St. Pauli-Fan lebt, die gibt's ja eigentlich gar nicht, zu sagen, also dass uns mal die Wetterverhältnisse, dass dem großen HSV und dem guten Gegner quasi in die Karten spielen, uns nicht. Das habe ich noch nie gehabt. Ne? Also das ist für mich ja völlig neues Ding irgendwie so. Und ich finde, man hat's gesehen halt, also wir haben spielerisch darunter gelitten, weil einfach zu viel Schnee da war, es so rutschig war, die Spieler mussten sich die Schuhe wechseln und sind dann auch aus dem Spielfluss rausgekommen. Und das, ja, früher hätte man gesagt, wie geil dieses Wetter, da können wir den Bein stellen, jetzt ist es halt andersrum gewesen.
Stichwort DFB-Pokal, ne? Genau. Also das
Stichwort, genau, DFB-Pokal,
ja, richtig. Auf jeden Fall, das ist völlig, völlig richtig. Da sieht man mal, wie es sich drehen kann. Der HSV kennt das auch von früher noch, da haben wir auch mal ein Heimspiel gegen Bayern gehabt, was man unbedingt durchziehen wollte. Ich glaube, Felix Magath war Trainer, hat man da alles dran gesetzt, zu spielen bei widrigsten Verhältnissen und hat dann davon auch profitiert. Und tatsächlich, wenn man sich die zweite Halbzeit anguckt, diesmal war es dann andersrum, was sicherlich auch mit Selbstvertrauen, aber auch mit spielerischer Anlage zu tun hat, dass dann tatsächlich St. Pauli inzwischen da doch 1-2 Schritte weiter ist. Ne?
Ja, wie ist es denn, Christian? Punkt gewonnen, zufrieden? Ja. Oder wie bist du aus dem Spiel rausgegangen?
Also ich war zufrieden tatsächlich. Ich habe ja auch 2-2 getippt im Vorgespräch, möchte ich auch nochmal sagen kurz.
Stimmt, ihr habt beide unentschieden getippt und du hast 2-2 getippt, während ich einen 3-2 Heimsieg genau vorhergesagt habe. Das muss ich auch immer dran denken, sogar Freitagabend.
Genau, und also von daher ist man natürlich zufrieden, gerade wenn die erste Halbzeit, da war St. Pauli einfach besser. Das Spiel konnte aufgezogen werden, wie es macht, Schnelligkeit, alles. Da ist man mit dem 2-2 gut bedient. Natürlich die Diskussion um die Tore dann, Foul und Regelverstoß und so weiter, das ist natürlich dann ein bisschen ärgerlich. Aber ich glaube, man kann glücklich sein. Das ist schon ganz okay.
Ja, genau. Also ich gehöre vielleicht auch zu den wenigen St. Pauli-Fans, die sagen, ist schon okay so. Hätte auch noch anders laufen können, dass ihr diesen Schwung mitnehmt ja, also ich sehe da das Positive drin bei dem Ganzen. Wir sind weiter 3 Punkte vor euch. Wir sind immer noch ungeschlagen. Ich finde, das ist ja auch so eine Sache, die macht ja was mit einem. Also wir zeigen jede Woche, dass uns keiner schlagen kann in der zweiten Liga. Und das ist herausragend, finde ich.
Ja, nimm mal mit. Also bei uns ist vielleicht auch noch das Thema, dass man den Auswärtstrend so ein bisschen gebrochen hat. Dass beide Mannschaften hätten natürlich deutlich mehr machen können. Es waren wenig Torchancen, wenig hundertprozentige. St. Pauli hat da dann ja auch nicht mehr so den Zugriff gehabt, fand ich später, wo man auch nicht weiß, warum, ob es dann das Abtasten war oder dann doch noch ein bisschen die Angst, weil wir 2 Tore gemacht haben, keine Ahnung, aber ja, ihr ungeschlagen, wir auswärts nicht verloren, also war nicht ganz in Ordnung.
Mhm. Gut, wie geht's denn bei euch weiter jetzt eigentlich? Wir haben eine Pokalwoche vor uns.
Ja, wir sind Mittwochabend in Berlin und kommen da natürlich eine Runde weiter, geht gar nicht anders.
Ja, und ihr werdet auch dort spielen, weil da gibt's natürlich eine Rasenheizung. Wir spielen ja in Homburg und da ist es gerade halt noch nicht ganz so sicher, dass wir spielen werden. Ich habe auch direkt hier heute Abend noch nachher das VDS für Homburg. Mal gucken, ob es da neue Infos gibt. Also 4. Liga, keine Rasenheizung. Da wird gerade der Platz mit einer riesen Plane drapiert. Ja, also das kann eventuell noch das kann immer noch ausfallen, das Ganze. Da muss man mal gucken, wie das dann so ist, ne?
Und wenn ihr spielt, ist es dann aber auch wieder aufgrund der Wetterlage und eures Spiels, wie man gesehen hat, dann doch vielleicht für Homburg ein Fünkchen Hoffnung da, meinst du?
Ich glaube, dass die ersten vielleicht schon da mal das Spiel gegen Bremen mal, also vielleicht da vom Staff schon mal rausgekramt haben. Um zu zeigen, wie so ein Pokalspiel auf Schnee funktionieren könnte. Ich glaube tatsächlich, dass das heute aber wirklich bei den Schneemengen, die es damals waren, das wird nicht mehr angepfiffen. Also das fällt dann einfach aus. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Heute freue ich mich natürlich drüber, wenn das ausfallen würde, weil uns das natürlich wirklich viel Qualität nehmen würde, wenn du auf so einem Untergrund spielst. Damals war das natürlich ein Glücksfall und ein 6 am Lotto einfach, dass wir so spielen konnten. Ne? Genau. Und dann spielt ihr gegen Paderborn zu Hause, ne?
Ja, wieder ein Heimspiel. dann müssen wir natürlich unsere Heimserie fortsetzen, weil solange auswärts keine Siege rausspringen, ist es natürlich umso wichtiger, dann jeweils die 3 Punkte zu holen. Das ist ja das Typische mit den Serien, irgendwann reißen sie, aber solange eure ungeschlagen Serie nicht reißt, möge unsere Heimsiegserie auch nicht reißen und dann wird es wichtig, da 3 Punkte zu holen. Ja, auch man sieht ja, wie eng das ist an der Spitze. Also jetzt ist Kiel vorbeigezogen. Genau. Ne? Also
Düsseldorf hat auch genau richtig abgeräumt gegen Nürnberg. Ja. Ne? Ja, naja, ich glaube ja dran, wenn man zu Hause immer unentschieden spielt und auswärts immer gewinnt, steigt man auf. Wird schon klappen.
Oder andersrum.
Nee, ich habe das extra so gesagt. Ja, oder andersrum, genau. Genau, ja, wir spielen dann halt ja gegen Osnabrück am Freitag und ja, mal gucken, Wetterverhältnisse. Osnabrück wirklich da ganz unten, ganz mies drin. Kann man wahrscheinlich auch nur eventuell schlecht aussehen. Ich würde natürlich jetzt gerne noch die 3 Spiele bis zur Winterpause, bis Weihnachten irgendwie möglichst gut mitnehmen und Pokal weiterkommen, gegen Osnabrück gewinnen und auch gegen Wien, Wiesbaden, die jetzt auch so einen kleinen Einbruch haben und nicht mehr so stabil sind. Also ja, wie gesagt, wird ja fleißig da oben gepunktet und so weiter, deswegen ist das auch notwendig.
Heißes Pflaster Osnabrück, da müsst ihr aufpassen. Da kann man ganz schwer unter die Räder geraten. Häufiger ist uns
eben passiert. Ja. Eben. Gut, ja, dann danke ich euch für die beiden Folgen und für die Insights sozusagen. Habt ihr noch irgendwas? Punkt, worüber ihr sprechen möchtet.
Ihr habt was Neues. Ihr habt ein neues Graffiti in eurem Gästeblog. Das fand ich auch ganz in Ordnung.
Ja, okay. Aber das ist an mir vorbeigegangen.
Ja, sieht man, wird man auch wahrscheinlich jetzt erst sehen. Aber ansonsten, ja, war gute Stimmung, schönes Spiel, schöner Podcast mit euch.
Ja, aber ist Graffiti nicht out? Muss man nicht mittlerweile tapezieren?
Ja, das liegt nahe, ne, bei den letzten Bildern so. Aber ich glaube, die Finger waren einfach zu kalt für
Ja, wahrscheinlich hätte der Leim auch nicht bei den Temperaturen funktioniert. Da brauchen wir wahrscheinlich ein bisschen wärmere Temperaturen. Gut, dann ja, sage ich vielen Dank an euch beiden.
Danke dir.
Hier so gute Infos gebracht habt und wir das Derby rund machen konnten hier mit den beiden Folgen. Und ich freue mich immer, wenn wir wieder miteinander reden und ja, es wird es sicherlich auch in Zukunft geben.
Wunderbar.
Vielen Dank, alles Gute,
bis bald. Danke, jo. Christian. Schönen Sonntag für euch noch. Und ich habe es ja schon gesagt, liebe Zuhörende, ich bin nachher direkt wieder, gehe ich ins nächste Gespräch und mache das VDS-Gespräch zum Auswärtsspiel in Homburg. Und ja, schauen wir mal, was da so geht, ob wir da alle hinkommen und ob das funktioniert. Und allen anderen, die da vielleicht nicht hinfahren, denen wünsche ich trotzdem noch einen schönen Restsonntag und eine schöne Woche. Ja, bis dahin. Bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.